Hier ist Lora München auf der 92.4.
Hier ist Uferlos mit Lilo Wanders heute mal. Und ich sag euch eins, meinen Konfirmationsspruch. Öffne die Herzen, Herz die Öffnung und immer schön feucht bleiben.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen des queeren Programms hier auf Lora 92.4 München zur 1135. Sendung von Queer Uferlos heute am 11. Juli 2024. Am Mikrofon begrüßt euch heute euer Uwe. Ich freue mich auf meine StammhörerInnen, aber auch auf neue HörerInnen, die uns heute vielleicht zum ersten Mal hören. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema vorbereitet. Es geht um einen schwulen Mann, der viele Frauen quasi zu Müttern gemacht hat. Max hat insgesamt 35 Frauen bzw. Paaren den Kinderwunsch erfüllt. Wir, das sind Konstantin Jahn, Esther Lermer und Uwe Briskis, haben Max vor einigen Wochen in seiner Wohnung besucht und mit ihm ein sehr ausführliches Gespräch geführt. Es war ein sehr vertrautes, fast schon intimes Gespräch in sehr angenehmer, privater und freundlicher Atmosphäre. Der richtige Name von Max ist uns bekannt, aber aufgrund seines Wunsches nennen wir ihn hier im Gespräch einfach Max. Vor Beginn des Gesprächs spielen wir kurz ein wenig Musik und dann geht's auch gleich weiter.
Lora München auf der 92.4. Wir machen den Kopf frei. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Lora München auf der 92.4.
Heute sind wir bei Max zu Gast, einem schwulen, queeren Mann mit einer interessanten und außergewöhnlichen Vita, der uns heute über sich und seine große Patchwork-Familie erzählen wird. Wir, das sind Esther Lermer, Konstantin Jahn und Uwe Briskis. Herzlich willkommen, lieber Max, und danke, dass du dir die Zeit nimmst, dieses Gespräch für Queer Uferlos aufzuzeichnen.
Dankeschön, gerne.
Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass du ursprünglich Theologie studiert hast, dann aber beruflich in eine ganz andere Richtung gegangen bist. Aber warum?
Ich war also im 10. Semester im Priesterseminar und da hat irgendjemand gedacht, er muss einen anonymen Brief schreiben, dass ich schwul bin. Und dann war die Karriere, also sozusagen als Priester, Geschichte. Genau. Und dann habe ich umschauen müssen, habe das Studium fertig gemacht, musste meinen Zivildienst noch nachholen. Und kam so nach München. Also, wie gesagt, die Wege des Herrn sind unbegreiflich. Und komme ich durch München und habe dann hier dann meinen Zivildienst gemacht und dann mich da einigermaßen hier so versucht, Arbeit zu finden. Auch mit dem Diplom Theologie ist nicht ganz so einfach, wenn du jetzt nicht in der Kirche arbeitest. Das ist ungefähr genauso wert wie das Jodeldiplom vom Loriot.
Du bist also ganz quasi jetzt in eine andere Richtung gegangen.
Ich bin jetzt in der Versicherungsbranche. Es geht um die gleiche Sache eigentlich. Auch die Versicherung, glaube ich, ist ja auch eine Art Versicherung in der Hinsicht. Genau. Aber es lohnt sich ja bei der Versicherung besser dann.
Und da ist das Outing auch.
Genau, das Outing war kein Problem.
Mittlerweile, ne? Ja. Mittlerweile sind ja auch Versicherungen mit beim Christopher Street Day zugegen. Du bist schwul und du lebst offen als schwuler Mann. Dies war vor 40 Jahren noch nicht ganz so selbstverständlich. Wann hast du dich denn geoutet?
Interessanterweise auch erst spät. Also das war auch in den Studienzeiten, wo ich dann so eine Kneipe aufgesucht habe und dann auch dann die ersten freundschaftlichen Kontakte einfach geknüpft habe. Also es war auch spät, aber ich habe selber früh gewusst, dass ich schwul bin, aber ich habe es erst selber, also so die Erfahrungen erst gemacht, so über 20, nach 20 Jahren, also so die wirklich dann nach außen zu gehen, mit Leuten einfach sich zu treffen. Das ist dann eher später erst gewesen.
Jetzt kommt eigentlich das Interessante auch an deiner Vita. Du hast, soweit ich da richtig informiert bin oder wir da richtig informiert sind, über 30 leibliche Kinder bereits.
Genau, 35 sind es.
35 sind es, genau. Wann hast du dich denn dazu entschlossen, dass du Kinder in die Welt setzen möchtest?
Ja, ich glaube, die Idee war schon lange da. Aber diese Umsetzung ist natürlich dann ein bisschen schwierig, dass man jemanden findet. Und also ich das erste Mal in Kontakt bin mit der Idee gekommen, als im alten Sub eine lesbische Frau einen Samenspender gesucht hat, am offenen Brett sozusagen, am schwarzen Brett. Und das war aber 98 schon. Genau, und mit der habe ich es auch probiert sozusagen mit Samenspende. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert und das war halt dann der erste Kontakt zu dieser Gedanke, dass es Frauen gibt, die jemand suchen, dem man helfen kann, ihre Familie zu gründen. Und erst 5 Jahre später habe jetzt dann nochmal durch so Anzeige irgendwie so, und da hat es dann geklappt. Also da war dann dieser Gedanke da, aber dass das so viele werden, habe ich nie gedacht, das war nicht geplant.
Das war quasi so in Eigenregie, also nicht über eine Agentur vermittelt, sondern
genau. Im Sinne von, das waren so Anzeigen, genau, Privatanzeigen, so entweder schwarzes Brett oder auch das andere war dann im Internet auch so die Anzeigen. Also da gibt es verschiedene Wege dann auch. Das ist ja halt schon 20 Jahre her. Inzwischen gibt es halt auch viel mehr Plattformen, wo man dann auch dann sagen kann, ja, da kann ich mir hinwenden, wenn ich jetzt da geben will, oder die Frauen können sich hinwenden, wenn sie jemanden suchen. Also das war vor 20 Jahren noch nicht so.
Und das war aus Gründen der Hilfsbereitschaft oder schon auch dem Wunsch, sich zu vermehren? Weil ganz
ich glaube, als ich war 36, wie ich dann das erste Mal da gespendet habe, ich glaube, das ist im Menschen vielleicht drin, dass man sich weiterentwickeln oder weitergeben will. Und ich glaube, dass vielleicht auch der Gedanke des Helfens auch sehr groß war. Ich glaube schon, dass man da gemerkt hat, die Frauen suchen jemanden, der vertrauenswürdig ist und der dann auch da helfen kann und ohne da jetzt viel Geld oder Geld zu nehmen überhaupt. Es gibt auch solche, die dann Geld nehmen wollen oder die Frauen dann auch irgendwie so sexuellen Angeboten dann terrorisieren. Also da gab's viele, die haben geschildert, dass halt viele Briefe zukommen sind mit eindeutigen Angeboten, und deswegen wollte ich einfach da helfen, ohne jetzt irgendwas zu fordern oder so.
Kanntest du dann alle Mütter auch persönlich?
Ja, also man schreibt sich halt an über E-Mail oder telefoniert miteinander, dann trifft man sich das erste Mal, dann beäugt man sich ein bisschen und dann schaut man, dann überlegen die Damen, ob sie mich dann akzeptieren, so als potenziellen Vater. Und dann beginnt man halt dann den Reigen, alle 4 Wochen dann zu versuchen, ob es klappt. Genau, und dann habe ich dann alle zu Hause wahrscheinlich auch zuerst besucht und danach, dann.
War da auch der Plan schon vorhanden, im Leben des Kindes auch eine Rolle zu spielen, oder hat sich das zufällig ergeben?
Also der Plan war natürlich, dass die beiden Eltern, also die beiden Mütter, die Fixpunkte des Kindes sind, und dass ich dann im Großen und Ganzen mich da zurückhalte in der Erziehung und auch in den Entscheidungen. Also wollte mich ja nicht einbringen, und es war von Anfang an klar, dass ich mich da sehr zurückhalte auch.
Kommen denn auch Paare oder Frauen auch auf dich zu? Einfach, oder
das war dann damals, das war damals dann diese Mundpropaganda, weil damals vor 20 Jahren, wie ich jetzt angefangen habe, waren noch nicht so viele Männer bereit, sich dort dem Risiko auszusetzen, vielleicht sogar Alimente zu zahlen oder irgendwie so belangt zu werden oder irgendwelche Unterhaltszahlungen zu zahlen. Und so ist halt dann das so ein bisschen reihumgegangen in bestimmten lesbischen Frauenkreisen, dass ich halt dann da sehr zuverlässig bin und einfach auch das auch ab und zu manchmal sehr schnell geht dann auch. Und das war halt für die das Wichtigste, dass man halt einfach dann jemand vertrauen kann. Und das habe ich offensichtlich erfüllt dann auch.
Du sprachst gerade auch so die Alimente und den finanziellen Aspekt an. Wie sicherst du dich da auch selber ab? Ich meine, letztendlich jetzt bei 35 Kindern ist es ja schon, wäre es ein ganz schöner Batzen, wenn jetzt plötzlich alle auf dich zukämen und sagen, da will ich jetzt erstmal wieder fordern.
Ja, ich habe sehr viel Glück gehabt. Die Frauen wollten größtenteils auch sich da auch dann mit der Adoption absichern. Und durch die Adoption war ich halt aus finanziell jetzt mehr aus dem Spiel. Die Stiftungsadoption. Wir waren bei einem Notar, die Sekretärin hat mich schon gekannt. Also ich glaube, da war ich dann bei 13 Adoptionen bei denen. Und die haben sich immer wieder gefreut, wenn sie mich gesehen haben, weil sie halt dann gewusst haben, es gibt wieder eine Adoption mehr. Und dann, also wie gesagt, man kann sie jetzt absichern durch diese Adoption. Und da, wo es jetzt in manchen Ländern, wo es jetzt nicht gegangen ist, also Österreich vielleicht oder Ungarn, aber Ungarn ist ja schon Italien. Da muss man einfach Menschenvertrauen haben, dass es einfach passt. Ich habe ja Glück gehabt. Es hätte auch anders sein können natürlich. Aber ich bin da sehr dankbar auch, dass da niemand irgendwas gefordert hat.
Das heißt, das waren dann immer nur lesbische Paare oder auch Single-Frauen?
Also Single-Frauen habe ich jetzt nicht gespendet oder nur ein bisschen mit Bauchschmerzen, weil das Wichtige ist, dass jetzt zwei Menschen da sind, die sich um das Kind kümmern. Und genau, also es war ein heterosexuelles Paar war auch dabei, aber es war ja die hauptsächlich lesbische Paare.
Weil du es gerade angesprochen hast mit der Adoption, gerade bei lesbischen Paaren, ist das ja auch eine Absicherung für die Mutter, die nicht das Kind austrägt, dass sie auch als Mutter juristisch im Leben des Kindes eine Rolle spielt.
Genau, das ist für die auch sehr wichtig gewesen, dass sie da auch dann die Position mir gegenüber einfach dann eine bessere Stellung hat, als ich jetzt zum Beispiel, wenn sie das Kind adoptiert. Also sie hat da mehr, also sie ist verwandt mit dem Kind und ich nicht mehr nach der Adoption. Und deswegen wollten sie das halt auch alle so haben, die meisten, wo es gegangen ist.
Aber du hast auch im Vorgespräch schon erzählt, dass du zu allen 35 Kindern persönlichen Kontakt hast. Das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen stressig, ne? 35 Kinder,
ja,
wenn der Kontakt regelmäßig gepflegt wird.
Genau. Weißt du alle Geburtstage auswendig?
Ich habe eine Excel-Datei. Aber die, also ich glaube, die Hälfte der Kinder kennen jetzt schon die Geburtstage auswendig. Aber es gibt halt sicher, weil ich bin jetzt auch schon im hohen Alter, von 56, dass man dann nicht jemand vergisst, weil das wäre dann schon tödlich, wenn man dann natürlich nicht, aber es wäre dann schon peinlich, wenn man das Geburtstag vom Kind vergisst. Genau, also ich weiß, bei bestimmten kann man es besser merken, bei anderen, weil es an bestimmten Tagen sind. Aber ich schaue immer Monatsanfang nach und dann versuche dann alle gerecht zu werden. Und wo ich eingeladen werde zum Geburtstag, gehe ich hin. Und bei anderen schreibt man einfach eine WhatsApp oder ruft an. Genau, also so ist der Kontakt halt unterschiedlich. Manche, wo näher sind, ist einfacher. Und wenn man dann weiter weg wohnt, dann sieht man sich vielleicht einmal, zweimal im Jahr, wenn man so Besuche macht, aber länger über Nacht bleibt dann auch. Dann es ist, habe jetzt am Ostern gemacht, wo ich dann bei einer Familie übernachtet habe und am Ostermontag die andere Familie besucht habe, wo ich bloß kurz da war und ab wieder heimgefahren bin. Also Kontakt ist da und wenn ich bin offen, ich dränge mich auch nicht auf, weil die haben ja ihre eigene Familie und dann bin ich zu sagen, ich komme gerne hin und gehe auch gerne wieder manchmal. Also na, ich meine, es ist alles schön, aber es ist ja schon ein ganz schöner Trubel, wenn 2, 3 Kinder kurz vor der Pubertät sind. Ist auch nicht immer alles so
leicht,
aber es ist immer schön und dann zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln und wie gut es ihnen geht.
Nochmal zu den Anfängen zurück. Mhm. Wenn ihr dich entschließt, ich probiere das jetzt mal aus mit einer Samenspende und dann steht vielleicht auch das erste Treffen an mit einem Frauenpaar. Was ging dir da durch den Kopf? Warst du nervös? Was hast du dir vorgestellt, was jetzt passiert?
Naja, man ist schon nervös, weil man muss ja dann mit fremden Frauen, die man zweimal vielleicht gesehen hat, versucht man da jetzt ein Kind zu machen. Also ich habe immer die Becher-Methode angewandt. Also der direkte Kontakt, hätte es fast schon gesagt, ist mir erspart geblieben. Aber es war für beide Parteien das Wichtigste, dass man da die Becher-Methode hernimmt. Und ja, es ist schon irgendwie eine merkwürdige Situation. Man hat ein schönes Abendessen und dann geht sozusagen in medias res, ins Schlafzimmer, alleine natürlich. Und das ist immer eine Herausforderung, sich auch so zu konzentrieren. Und da gibt es viele Geschichten, wo dann bei Spenden auch so, ja, man muss sich schon konzentrieren dann auch. Es ist schon ein Wagnis, mit fremden Menschen, in Anführungszeichen, dann sowas zu tun. Aber ich habe immer eine gute Erfahrung gemacht.
Es ist auch mal schief gegangen, also auch, dass man gesagt hat, nee, also das kommt jetzt doch nicht in Frage, der Abend ist jetzt doch nicht so gut verlaufen.
Es hat ein paar Mal gegeben, wo man einfach dann so aufgeregt war, dass es einfach die Spende nicht funktioniert hat. Das gibt schon. Aber das muss man halt akzeptieren. Man ist ja auch, wie man sagt, keine Maschine und kein Lipizzaner, der wo dann, aber das ist einfach, man ist da auch nur Mensch und dann haben die das auch immer gerne akzeptiert, weil das ist ja auch Freundschaftsdienst und keine Dienstleistung und da muss man es auch dann, aber es ist jetzt nicht so oft passiert, Gott sei Dank, weil das würde einen Ruf schädigen. Nee, aber es ist alles gut gegangen und dann, genau, bei manchen kann man sich an die ganze Situation sehr gut erinnern. Keine Ahnung, warum man sich das so einprägt, aber es ist immer wieder spannend, neue Leute kennenzulernen. Inzwischen bin ich ja in Ruhestand, aber es war damals immer wieder interessant, wenn man helfen konnte.
Also jetzt machst du keine Samenspenden mehr?
Ja, ich bin im speziellen Alter, wo die Frauen auch lieber dann jüngere Spender haben.
Kennen sich denn alle Kinder untereinander und haben sie auch Kontakt untereinander?
Ich habe mal eine Geburtstagfeier gemacht, wo dann 16 Kinder da waren. Und die haben sich recht friedlich und gut unterhalten. Und auch so ab und zu mal ein bisschen Picknicks haben wir gemacht im Freien. Also wo man dann sozusagen da die Paare aus München oder sowas, die sich dann so zusammensetzen und dann sich da austauschen. Manche haben sie schon gekannt und manche haben sie da kennengelernt. Und ja, also es gibt einen Austausch, aber wie gesagt, die haben auch ihr eigenes Leben und ab und zu überlegen wir, ob ich auch so ein also Picknick wieder mal im Sommer starte, aber man muss ja niemanden zwingen und kann es vielleicht mal
wieder.
Ja, okay, also da.
Sind das alles Einzelkinder oder sind noch Zwillinge dabei?
Es ist ein Zwillingspaar dabei, aber es sind auch mehrere Kinder. Also dann wo dann 1 bis 3 Kinder.
Aha. Von einer?
Auf eine Frau oder von zwei, von beiden dann.
Die dann wirklich leiblichen Geschwister
genau,
sind.
Genau. Also wo ich dann der Vater bin, der gemeinsame und 2 verschiedene Mütter zum Beispiel oder so. Also es ist jetzt dann, ja genau, also ein Zwillingspaar ist auch gelungen, ja.
Weil du ja vorhin erzählt hast, dass es auch immer eigentlich einen guten persönlichen Kontakt gab, auch zu den Frauen. Gab es Begegnungen oder Erlebnisse, in diesen Jahren, in denen du gespendet hast, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Ein Gespräch?
Ja, es ist bei allen Menschen, manchmal versteht man sich halt vielleicht von Natur aus besser und hat da einen engeren Bezug. Bei manchen ist es ein bisschen schwieriger, dass man ja so in diese Bindung kommt. Aber es war immer, also wie gesagt, ab und zu hat es sehr gutes Essen gegeben. An das erinnere mich auch immer gerne. Oder wenn es jetzt wirklich dann zum Beispiel, wenn man fast 2 Jahre probiert, dass es funktioniert noch und dann sagt man einmal, probieren wir es noch. Und beim letzten Versuch klappt es dann. Ist einfach ganz besondere Sache. Das ist einfach dann, wenn man so lange zusammen das mitmacht, gemeinsam, ist es auch eine Verbindung. Und wenn es beim ersten Mal klappt, dann sieht man sie fast kaum mehr. Und dann ist es halt dann ein anderes Verhältnis auch dann, wenn man sie länger dann gemeinsam diesen Weg geht. Deswegen trägt manche, also wenn es länger dauert, auch dann zu einer gewissen Freundschaft bei dann auch.
Lora München auf der 92.4.
An dieser Stelle machen wir erst einmal eine kleine musikalische Pause und danach sprechen wir mit Max über die Beziehung zu den Kindern. Aber jetzt genießt erst einmal einen der besten 1980er Songs, Bette Davis Eyes von Kim Carnes.
Lora München ist ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
Lora München auf der 92.4.
Jetzt vermute ich mal, dass die ältesten Kinder schon erwachsen sind, oder?
Ja, also die sind auf jeden Fall schon über 18 dann, ja. Genau, die sind jetzt schon, naja, schon Erwachsene, genau. Also,
die müssen ungefähr so alt sein wie ich.
Ja. Bist du schon Opa?
Ja, um Gottes Willen, das ist, also vor dem 60. erlaube das keinem Kind. Also das sind 3 Jahre Zeit. Also da, also eine Tochter hat zum Freund, aber...
Die Frist ist noch nicht abgelaufen.
Genau, also das ist auf jeden Fall, wahrscheinlich werde ich irgendwann Großvater werden, aber vielleicht jetzt, wenn der 6er vorne steht, dann ist es vielleicht dann passend.
Genau.
Es ist ja auch für die Kinder oder für die Enkelkinder besser, wenn die einfach dann in eine Situation reinkommen, wo sie gewünscht sind, nicht dazu, wo es ein Unfall ist. Also, aber ich bin da offen. Und
die Kinder sind quer über Deutschland verteilt oder jetzt nur in München oder in Bayern? Oder
auch es gibt immer da, wo man schön Urlaub machen kann. Immer da, wo es halt die Anfragen waren. Es gibt auch in Italien ein Kind. Also da ist es einfach, das hat sich so ergeben durch die Mundpropaganda, was man dann so, die eine erzählt dann der, ach und das sieht man da und dann hat es dann auch dann, genau, es ist, aber die hauptsächlichen Kinder sind schon in der näheren Umgebung. Es ist halt dann beim Spenden halt auch öfter einfacher, wenn man jetzt nicht da und 10 Stunden fahren muss. Und dann ist es halt dann auch dann sinnvoller auch dann.
Achtet man da eigentlich auf einen gewissen Lebenswandel? Also dass man immer ausreichend schläft, nicht raucht, nicht trinkt, beachtet man sowas?
Also das ist halt dann schon auch für mich dann schon auch wichtig, dass man dann aufpasst, dass man da sich selber auch auf sich aufpasst. Also weil wer raucht und trinkt, weil da weiß man, dass es auch schlechten Einfluss auf die DNA hat sozusagen. Und deswegen habe ich mir eigentlich da immer zurückgehalten. Ich habe nie getrunken und nie geraucht. Also habe ich da jetzt wenig Abstinenz haben können, haben müssen. Und deswegen bin ich da sehr, also entspannt in diese Spendensachen reingegangen. Also da habe ich auf nichts verzichten müssen. Das Einzige war die Sauna, was ich vielleicht verzichtet habe, aber ansonsten habe ich alles genossen, was man normalerweise auch genießen kann.
Genau, du hast gerade gesagt, du bist da sehr entspannt reingegangen in diese Entscheidung, eben diese Samenspende. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, zum Beispiel deine Eltern oder Freundinnen?
Also meine Eltern haben jetzt dann erst Bescheid gegeben, wie das erste Kind da war und die waren natürlich schon sehr überrascht, weil für die war ich ja auch sollte ich Priester werden und haben sie in der Richtung nicht gerechnet, dass da irgendwie ein Enkelkind daherkommt. Also die waren sehr überrascht, aber später war das eigentlich haben sie es akzeptiert. Meine Mutter hat beim 10. Kind einfach gesagt, jetzt dürfte ich langsam aufhören. Es ist zwar schön, aber wie gesagt, also es dauert manchmal das Aufhören ein bisschen länger, aber es ist jedes Kind, wie der Beckenbach sagt, ein Geschenk. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich damals nicht aufgehört habe. Die Freunde waren schon ein bisschen verwundert, dass ich das dann so mache. Es war dann schon damals, auch vor 20 Jahren, war das jetzt nicht so ein Thema vielleicht wie heute. Also das war dann schon irgendwie so eine monolithische Stellung, als ich da gehabt habe, dass ich da mich bereit erklärt habe, da Frauen zu spenden. Das war dann nicht so selbstverständlich damals. Ob es jetzt besser ist, weiß ich nicht, aber es ist, glaube ich, weiter verbreitet, als man denkt.
Warst du auch mal bei einer der Geburten dabei?
Nein, um Gottes Willen. Nein. Also,
hätte ja sein.
Nein, ich will bestimmt das Blut. Also ich vertrage dann kein Blut nicht. Und das ist ja auch ein sehr privater Akt. Also das müssen dann schon dann die Paterin machen.
Das ist gut. Ich dachte nur, vielleicht hätte ja sein.
Ja, genau, klar. Aber das ist dann doch schon sehr intim. Und deswegen, weil ich jetzt die Leute auch jetzt da kennengelernt habe, erst vor kurzem, ist es einfach schon sehr wirklich für die Familie dann, dieser intime Moment, glaube ich, ist dann schon besser, wenn die dann das unter sich machen. Und wahrscheinlich wäre mir bloß ziemlich schlecht geworden, weil das so Blut, das ist einfach nicht meins. Also, und das wäre dann, ich bin da gern bei der Zeugung bereit, dabei zu sein, also indirekt mit dem Becher, aber sonst habe ich euch das sehr zurückgehalten in diesen Sachen dann. Aber ich habe zum Beispiel so ein Buch gehabt, wo es die 280 Tage täglich dann sozusagen die begleitet, mit Bildern und Text, wo man dann weiß, wie der Entwicklungsstatus ist. Und da war ich dabei und das hat mir schon gereicht.
Wie reagieren denn Partner oder potenzielle Partner, wenn man da jemanden kennenlernt? Also ist das dann gleich ein Thema oder outet man sich dann da erst nach einer Weile oder sagt man es ganz stolz? Wie läuft das ab und wie ist die Reaktion?
Also, normalerweise sagt man sowas nicht sofort, weil das wird wahrscheinlich bestimmt viele abschrecken, wenn sie jetzt hören würden, ich habe jetzt über 30 Kinder und wir sind oft bei Geburtstagen unterwegs oder Kindergeburtstagen und sowas. Das mag auch nicht jeder. Also das muss man schon ein bisschen einfach merken, ob der andere dann auch dafür offen ist. Und dann kann man es dann irgendwann mal einfließen lassen, so ungefähr. Also ich habe da noch ein paar Kinder mit lesbischen Frauen. Es sind ein bisschen mehr, aber genau, also da würde ich einfach den auch freistellen, ob der mitgehen will oder nicht. Also das ist dann kein Zwang. Also da, genau, also da, ja, aber das kann nicht für viele schon ein Problem sein auch, ja. Man muss ja nicht damit hausieren gehen, aber es ist, also bei meinen Klassentreffen war das immer ein interessantes Thema. Also das, da haben alle, waren sehr interessiert, was da losgeht.
Wie das gibt's viel Gespräch,
doch. Ja, dazu kann man stundenlang drüber reden. Das ist ganz interessant, auch die lustigen Geschichten. Und das ist auf jeden Fall, ja, Thema, Gesprächsthema. Aber wie gesagt, bei so, wenn jetzt jemand mit dir Beziehung eingehen will und du hast so viele Kinder, auch wenn sie jetzt nicht da sind, es ist schon nicht, dann betrifft ihn auch ein bisschen.
Also aktuell hast du jetzt keine Partner?
Nee.
Und deine eigenen Eltern, die sind ja quasi jetzt 35-fache Großeltern, ja, sozusagen. Genau. Es sei denn, du hast noch Geschwister, die auch noch Kinder hätten. Haben denn deine Eltern oder deine Mutter oder dein Vater irgendwie auch Kontakt zu den
Kindern? Also meine Eltern sind ja schon tot, aber meine Mutter habe ich mit den Kindern oft besucht. Also solange sie noch gelebt hat, war ich dann gern bei ihr. Und sie hat sich einmal gefreut. Also sozusagen jeden Sonntag mit einem anderen Kind. Es war auch für sie
sehr abwechslungsreich.
Ja, es war auch für sie spannend. Und also das waren jetzt nicht alle, aber ich glaube, so 5, 6 hat sie kennengelernt. Und einmal war sie bei so einer Party dabei, wo dann, es war am Anfang noch, wo sie dann so 5, 6 Kinder auch da waren. Und das hat sie immer, also da hat mit Kindern hat einfach gut arbeiten können. Oder einfach, sie war halt einfach auch dann so sehr offen und hat da viel Spaß und Freude gehabt.
Normalerweise haben ja Eltern schwuler Männer eher immer die Angst, dass sie niemals Großeltern werden. Also
genau, hast du eher dann Also ich habe jetzt den anderen Weg gegangen. Dass jetzt dann die nächsten 200 Jahre dann ihre Gene weitergegeben werden. Dann. Also die wollen ja dann immer sozusagen die Enkelkinder. Ich habe auch dann die Erfahrung gemacht, dass manche Mütter von den Müttern sozusagen am Anfang mit den Kindern gar nichts zu tun haben wollten. Und wie die Kinder dann da waren, waren es halt die besten, größten Omas dann. Also das war dann schon sehr, sehr, sehr interessant, dieser Wechsel, wenn das Kind mal da ist, wenn es dann von der Theorie zur Praxis wird und man merkt, ach, das ist ja, das hat auch keine Hörner, nicht? Deswegen kommen wir da, es ist interessant, welche Wandlungen sich da ergeben.
Was mir gerade noch einfällt, so dieser ganze Kinderwunsch ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Doch wenn du überlegst, klappt es beim nächsten Mal, klappt es nicht, was gibt es noch für Wege, die wir irgendwie gehen können als Paar, gerade für queere Paare, gab es da manchmal Schwierigkeiten zwischen dir und der Partnerin, die eben das Kind nicht ausgetragen hat? Das ist da emotional einfach.
Nice, ich habe mal so Spende gemacht mit einem Paar, da war dann die Co-Mutter, die potenzielle war, so wie man sich so eine Dame vorstellt, mit kurzen Haaren und sehr maskulin. Und die war den ganzen Abend kein einziges Wort zu mir gesagt. Die war halt einfach sehr, fast schon aggressiv zu mir. Ja, sehr aggressiv. Oder kein Wort gesagt, die hat immer so weggeschaut und die war einfach total...
Autoaggressiv so.
Ja, ja, sie ist so...
Eher passiv.
Passiv-aggressiv.
Passiv, sehr passiv-aggressiv, genau. Und also die potenzielle Mutter war unheimlich freundlich, nett, also wunderbar. Aber die Kollegin sozusagen hat kein einziges Wort zu mir gesagt den ganzen Abend. War bloß nur sauer. Das ist da ein Mann sozusagen... benötigt wird, damit dann sie oder dass die Frau dann das Kind bekommt.
Hatten sich beide nicht ganz abgestimmt vorher vielleicht.
Ja, aber das war jetzt, also es war ein sehr unterschiedliches Paar, aber das fällt mir gerade ein, dieses Beispiel, dass die dann sehr, wie gesagt, passiv-aggressiv mir gegenüber war.
Nee, nur weil ich mir vorstellen kann, dass das emotional nicht ganz einfach ist.
Ja, für die Co-Mutter ist es immer dann, weil man da jetzt genetisch nicht so beteiligt ist, kann das schon...
Auch bei einer anonymen Spende
natürlich. Auch bei anonymen, ja, natürlich, genau. Und, aber es ist auf jeden Fall da so, kann schon sein, dass die dann ab und zu mal so ein bisschen Schwierigkeiten hat.
Ausgleichen könnte man natürlich dann eine Samenspende für beide.
Genau, überkreuzt dann. Genau, überkreuzt. Dass man dann zwei Kinder macht mit beiden. Dann, ja.
Dann genau. Auf jedem Mal bleibt daneben sitzt.
Genau,
dann wäre es ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen.
Dann hat jeder seinen Spaß gehabt sozusagen. Genau, also da... Habe ich auch gemacht und das ist da auch ganz gut und ganz schön. Also das ist halt, aber manche Mütter oder manche Co-Mütter wollen jetzt gar keine Kinder persönlich, sondern dann werden ganz dankbar, dass dann die Paterin das macht.
Wie gehen denn deine Kinder, zumindest jetzt sage ich mal die Älteren, mit deiner Homosexualität um? Haben die dann ein Problem oder ist das für die dann auch...
Also ich habe noch nie drüber mit ihnen gesprochen, auch mit den älteren Kindern haben wir nie drüber gesprochen. Also die nehmen das vielleicht als so auch selbstverständlich vielleicht wahr, weil auch ihre Mütter dann lesbisch sind. Aber das war jetzt nicht so thematisch, haben wir das nicht angesprochen. Also das ist, vielleicht kommt es irgendwann mal, wenn es dann über 20 sind oder so, also wenn es dann wirklich dann mal... Aber ich bin auch gespannt, wie das dann, ja, was dann so sagen kann. Weil das ist halt, klar, als Kind möchte man halt einfach nicht irgendwie so... hervorragen oder irgendwie so anders sein als andere. Wenn man zwei Mütter hat schon und einen schwulen Vater, ist nicht denn auch schon, ist man schon ein gewissen Alleinstellungsmerkmal dann.
Und dann noch 34 Geschwister.
Genau, wenn man dann sagt, wenn man gefragt wird in der Schule, dann wie viele Geschwister hast du? Und dann sagt man dann, ja, 34 und so. Und dann ist es nicht ganz so einfach dann. Aber wie gesagt, manche gingen da ganz locker damit um und andere sind da ein bisschen schüchterner und scheuer, aber verstehe ich auch. Also das... Und man kann ja sagen, ich hab einen Bruder bei mir und vielleicht andere noch irgendwo. Das ist ja auch eine Möglichkeit dann.
Was mit dem Hetero-Pärchen eigentlich irgendwie anders als mit den lesbischen Pärchen?
Ja, aber ich habe schon gespürt, dass der Mann schon gewisserweise, der war unfruchtbar, dass der Mann schon gewisserweise auch dann, ja, auch schon ein bisschen eifersüchtig war, glaube ich. Also das.
Da war das männliche Ego.
Das ist vielleicht ein bisschen größer als bei den Frauen immer. Also dieses Ego, Besitzstanddenken. Mhm. Aber es ist auch alles gut gegangen, also soweit bei der Spende alles gut gegangen. Aber man hat schon gemerkt, dass es halt, da sind dann plötzlich zwei Männer da und eine Frau und das ist halt dann wieder ganz andere Situation.
Die Chemie ist dann.
Naja, es ist einfach ein anderer Ausgangspunkt. Einfach wenn es da eh schon und auch dann die Eltern vom Mann waren auch ein bisschen komisch dann auch. Ja, also das später dann. Also war
das heißt, du hast auch die potenziellen Großeltern kennengelernt.
Ja, irgendwie, ich glaube, bei der Taufe waren die auch dann da. Genau, bei der Taufe war ich dann.
Ah, das heißt, du warst dann auch bei der Taufe.
Ja, also bin ich eingeladen, gehe ich zu allen Festen. Da gibt es mal gutes Essen und nette Leute. Also mit Essen komme ich dann immer locken. Also da bin ich dann gerne, also wie gesagt, ich drehe mich nicht auf, aber wenn jemand mich einlädt, dann bin ich gern bereit dazu.
Klingt doch schön.
Ja, es ist also ganz entspannt und den Kindern geht es gut soweit.
Wir schauen uns hier nämlich jetzt gerade um und die meisten oder alle der Kinder sind hier
fotografisch an der Wand.
Mit Geburtsdatum.
Genau, ja, das mit der Lampe auch dann wieder die Geburtsdaten aus, wenn ich dann über das...
Es müsste jetzt nur noch chronologisch nach den Geburtsdaten geordnet werden, die Bilder.
Das ist vielleicht dann ideal, aber das Ideal will man nie erreichen.
Nee,
weil ab und zu gibt es von bestimmten Leuten neue Bilder und dann stelle ich die da rein. Aber das ist ein bisschen das Durcheinander, das ist ja auch symbolisiert in dieser. Ja,
die Anordnung ist zufällig. Also es ist jetzt hier nicht, wir sind jetzt so clustermäßig, aber es hat jetzt nichts zu sagen.
Nee, hat sich einfach so ergeben, wie das einfach, ob jetzt ein Hochbild gehabt hat oder Querbild. Das war wahrscheinlich die erste Ausgangslage. Also das
Optische, ja.
Das Optische war das Problem immer. Dass man dann nicht den Platz findet oder Platz frei hat dann.
Ja, aber die britische Königsfamilie gehört da nicht dazu.
Die ist auch dabei.
Die britische Königin.
Die habe ich nicht gesehen.
Da.
Also das sind vier. Die
da.
Genau.
Guck, Uwe, ganz geradeaus, genau vor dir.
Die hat sich da auch
reingeschmuggelt, ja, genau.
Das ist aber jetzt noch nicht in der Zeitung gestanden.
Die britische Königin.
Man weiß ja nie, was in 200 Jahren alles passiert. Also inzwischen heiratet das Königliche auch Bürgerliche. Also man weiß was nie, was 200 Jahre dann, wie der Stammbaum sich dann entwickelt.
Jetzt sagt noch mal jemand, Klima- und Umweltschutz seien erst in den letzten Jahren wichtig geworden. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der soeben gehörte Musiktitel Diese Welt von Katja Epstein stammt aus dem Jahr 1971 und der Inhalt dieses Liedes ist heute aktueller denn je. Und wir kommen jetzt zum letzten Teil des Gesprächs mit Max, wo wir übers Alter und eine eventuelle Vorsorge sprechen.
Lora München auf der 92.4.
Ja, es ist natürlich ein großes Geschenk, so viele Kinder zu haben, finde ich ganz toll. Und im Alter ist man, wenn man auch ein gutes Verhältnis zu den Kindern hat, doch relativ gut abgesichert. Hast du oder wirst du, besser gesagt, mit den Kindern noch Regelungen treffen, zum Beispiel, wenn du selber mal pflegebedürftig würdest, dass die Kinder sich um dich kümmern oder ist sowas nicht vorgesehen?
Naja, eigentlich müssen sich die Kinder auch um die beiden Mütter kümmern und dann sind schon gut beschäftigt wahrscheinlich. Also wahrscheinlich kann ich es von niemandem einfordern, aber wenn sie es machen würden freiwillig, dann wäre ich dann dankbar, dass sie da ein bisschen einkaufen, aber sag immer, wenn ich deins 5, 20, 10, 15, 20 Jahre dann. Aber schau mal, also normalerweise sind halt auch ihre Mütter eher verpflichtet als mir. Und deswegen würde ich von niemandem was einfordern. Und wenn jemand was machen will, ist ja auch schön. Aber ich rechne jetzt nicht damit, dass da jetzt jemand sagt, ach, jetzt muss ich unbedingt zum Papa gehen, weil der schon, weil er unbedingt was zum Einkaufen braucht. Aber man weiß ja nie. Also wie gesagt, an das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Aber stimmt schon, wäre schön, wenn da jemand da wäre, der wo dann hilft. Also in 20 Jahren wären vielleicht auch die Enkelkinder schon da, die helfen können. Also dann, genau. Aber es ist die Frage, wie es sich entwickelt und da bin ich ganz offen und zwing und verlange von keinem was. Also das ist halt die Freiheit der Kinder. Ja, weil wir sind mit ihren Müttern wahrscheinlich auch schon beschäftigt dann.
Also du hast ja erzählt, das hat dann ja immer mit der Bechermethode stattgefunden, die Spenden. Hast du dann immer, bist du dann irgendwie benachrichtigt worden, wenn der Schwangerschaftstest dann positiv
war? Genau, das waren meistens mit Bildern von dem Clear Blue. Dann haben sie mir das geschickt oder sie haben es einfach angerufen. Das ist nicht dann noch persönlicher dann. Aber beides dann. Das ist immer ein schöner Augenblick, wenn man einfach dann merkt, ja, das hat geklappt und die Frauen sind glücklich. Und man muss dann 12 Wochen warten und dann einfach schauen, dass man da diese 12 Wochen übersteht, ohne verrückt zu werden. Also ich bin ein bisschen weiter weg, aber die Damen müssen es einfach dann hofft man einfach mit und dann.
Ich finde es ja auch bemerkenswert, dass das so gut funktioniert. Also ich könnte mir denken, dass man das auch 10-mal macht und trotzdem schlägt der Blitz nicht ein. Also es ist ja auch nicht immer so gesagt, dass das dann gleich immer so funktioniert.
Genau, das Wichtige ist einfach, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Das ist halt dann diese Aufgabe der Damen, jetzt ungefähr zu spüren, wann es die guten Tage sind.
Ich glaube, das sind 4 oder 5 fruchtbare Tage, glaube ich.
Ja, manchmal sagt man bis 2 Tage, aber das ist einfach, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist. Und aber so 4, das ist eine Zeitung von 4, 5 Tagen, aber in den 2 Tagen, wo dann das am wahrscheinlichsten ist. Aber genau, das ist eine Wissenschaft für sich. Und da war man auch manchmal auch oft falsch gelegen. Es gibt unterschiedliche dann so Tests auch immer und da muss man jetzt einen richtigen Test finden, auch dann, wo dann das dann wirklich gut anzeigt. Und
wo der Eisprung dann auch. Oder andere Methoden
mit Wassertemperatur. Ja, genau. Diese Temperaturanzeige und alles mögliche. Ich habe da ein weites Spektrum von Dings gelernt. Also ihr könnt jetzt als Gynäkologe vielleicht auch dann anfangen.
Nochmal umschulen.
Umschulen, aber inzwischen bin ich auch zu alt für einen Arzt. Also ja. Und genau.
Stellt man dann auch, also rein physiologisch bei sich selber auch fest, dass das dann, sag ich jetzt mal so, mit 25 besser klappt als mit 50? Also das bemerkt man das an sich selber. Also das ist auch eine sehr direkte Frage.
Aber, Also man ist ja vielleicht mit 25 unbefangener als mit 50 jetzt oder. Und ich habe auch ab und zu mal so in diesen diesen Vorpflanzungskliniken spenden müssen und das war manchmal wirklich ein Kampf, weil da draußen einfach dann vor der Tür einfach irgendwie so alle möglichen Sachen dann abgelaufen sind, also so die Anamnese gemacht haben draußen und du selbst hast dich konzentrieren müssen. Und das ist ja halt zu Hause oder in abgeschirmten Gebieten ist es einfacher, als wenn man jetzt dann da mitten in, wenn alle draußen warten auf dich, es ist ja sowieso ganz schwierig, dann so zu spenden. Dann
unter Druck stehen.
Ja, genau, wenn man sagt, jetzt draußen. Genau, und das ist halt dann, aber wie gesagt, man merkt ja, dass man mit 25 das viel einfacher geht als mit 50.
Wie alt ist das jüngste Kind?
Das jüngste Kind ist jetzt da.
Das muss er nachschauen.
17.10.23, also das halbe. Entschuldigung, das Kind. Ich habe so ein Gewiss, dass es also Mitte. oder am 17. Oktober 2023 auch willkommen ist, aber nicht mehr genau wann. Und genau, am 18. hat meine Mutter Geburtstag gehabt, also den Tag vorher oder den Tag dann, deswegen weiß ich es jetzt wieder. Also ein halbes Jahr, genau.
Du sprachst gerade Fortpflanzungskliniken an. Könntest du unseren HörerInnen vielleicht kurz erläutern, was eine Fortpflanzungsklinik ist?
Genau. Also es sind so Kliniken, wo dann Paare, die beim Kinderwunsch einfach auf die natürlichen Art und Weise nicht vorwärts kommen und nicht schwanger werden. Offensichtlich werden es immer mehr, auch weil auch die Männer irgendwie danach lassen, momentan durch die ganzen Umweltgifte und was auch immer. Und genau, da müssen sie halt dann mit in vitro, also mit medizinischer Technik sozusagen, mit Hilfe der medizinischen Technik wird dann sozusagen dem Ganzen der Natur ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Und das ist unverschämt teuer, oder was die Leute verlangen, da diese Praxen, das ist schon, also ist schon grenzwertig, was da mit der Not der Menschen da, die Kinder kriegen wollen, auch dann so gespielt wird auch. Und, aber ich war bei 4, 5 Paaren und das hat auch nicht immer besser geklappt als privat, wenn man es privat macht. Also das ist keine Garantie, kostet halt viel Geld und man muss es auch leisten können.
Musst du dann das Paar bezahlen oder musst du da?
Ich habe nichts bezahlt. Okay. Ich habe da nichts bezahlt.
Ja. Da gibt es ja auch die unterschiedlichen Regelungen von der Krankenkasse, dass wenn bei heterosexuellen Paaren, wenn er zeugungsunfähig ist, dann zahlt die Krankenkasse nicht. Das ist der einzige Grund, warum die Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt. Bei queeren Paaren kein Cent.
Ja, also heterosexuell, glaube ich, haben 3, also wenn jetzt die Frau unfruchtbar oder irgendwie Probleme hat, glaube ich, sind 3 Versuche von der Krankenkasse bezahlt. Aber glaube ich, bei queeren Paaren wird, glaube ich, nichts gezahlt. Also, vielleicht bei den Privatkassen, vielleicht, dass sie manche Sachen übernehmen, aber auch nicht. Also, glaube ich, auch nicht. Und das ist halt, das kann schnell in die 10.000, 15.000 Euro gehen und du hast keine Gewissheit, dass es funktioniert. Also, deswegen habe ich da irgendwann gesagt, also da, ich gehe lieber kurz schnell nach Hause. Nimm die Spende dann zu Hause mit, bevor ich dann mich nochmal in so Klinik reinstelle, weil das ist wirklich wie, ja. Also das ist keine schöne
Atmosphäre.
Keine schöne Atmosphäre.
Das ist Kopf schön. Muss auch mitspielen.
Ja, also man ist halt, wie gesagt, also man ist halt auch Mensch und deswegen braucht man gewisse entspannte Situationen, ein entspanntes Umfeld und dann hofft man dann, dass man da irgendwie dann da zum Ziel kommt.
Um nochmal auf die Kostenfrage zurückzukommen, da kommt dann auch so zu der psychischen Komponente noch das Finanzielle.
Genau, du musst jede Untersuchung zahlen, du musst dir dann das zahlen, du musst die Medikamente vorher nehmen, was auch nicht gesund ist für die Frauen. Das ist schon
die Stimulationsmedikamente,
das ist auch grausig dann. Und dann, genau, also es ist schon, wenn es zu Hause klappt, ist es einfach am schönsten und dann ist es auch dann.
Genau, also aber ist es dann in diesen Kinderwunschkliniken, muss ich mir das dann vorstellen, wie in diesen Räumen, die du in Filmen immer siehst?
Es geht zu wie im Taubenschlag. Es ist also da rennen 1000 Ärzte rum, also und Leute im weißen Mantel. Also ab und zu denkt man sich, das sind Statisten, die wurde, dass er ein bisschen besser ausschaut, damit sie mehr verlangen können. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr begehrter, also das sind, also da, es kostet schon eine Untersuchung, schon 1500 Euro irgendwie, dann wird das bloß irgendwie nachschauen oder sowas, oder dass dann irgendwie mehr Medikamente auch so teuer sind. Also, und wie gesagt, das ist wirklich wie im Fernsehen. Also man kann sich so vorstellen, alles Hochglanz und alles sauber und pickfein und auch sehr freundlich alle, aber im Endeffekt wollen sie halt auch dann im Großen und Ganzen dein Geld.
Sterile Atmosphäre.
Sehr steril auch, ja, genau. Also da macht es keinen Spaß.
Alles steril, aber in dem Raum läuft dann ein Porno. Also so kennt man es ja eigentlich im Grunde aus dem
Film. Ja,
so kenne ich es aus dem Film.
Aber es gibt halt meistens dann, ich habe mal einen Fall gehabt, wo sie dann den Frauenporno eingelegt haben und das war für mich sehr, nicht sehr
nicht gefördert.
Das hat nicht förderlich, das war nicht ganz so förderlich und dann plötzlich hat die Frau gesagt, oder die Schwester gesagt dann, ich weiß nicht mehr, wie es ausschalten soll. Genau, deswegen habe ich dann das Zimmer gewechselt. Also es war auf jeden Fall, das ist halt, man stellt sich diese kleinen Zimmer, so Rotlicht, muss man sich vorstellen, viele Zeitungen, die rumliegen und irgendwie auch, also es ist einfach irgendwie, ja, also nicht ganz so, es ist zwar gut gemeint, aber es ist halt, also vor allem, wenn nicht alle, wenn du mit dem Becher durch die Gegend saust und da reingehst, wissen alle, was du jetzt da machst und das ist auch ein komisches Gefühl dann.
Also du fühlst dich da einfach unwohl, beobachtet.
Ja, genau, du bist jetzt genau so da fällt mir gerade die Szene ein vom Nackte Kanone, wo der Schauspieler auch dann versehentlich in diese Schwangerschaftsklinik reinkommt. Aber das ist auf jeden Fall eine blöde Situation. Also ganz schwierige Situation, sich da so zu konzentrieren und das dann zu machen. Auch ja, es ist auf jeden Fall zu Hause in vertrauter Umgebung einfacher, als wenn 1000 Menschen auf dich draußen warten und das dann verarbeiten wollen.
Ja, zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Also, du musst sie nicht beantworten, nur wenn du möchtest. Wirst du testamentarisch irgendwelche Vorkehrungen treffen, wenn du, was weiß ich mal, 80, 90 bist? Und
Ja, da überlege ich schon lange, wie man das so regeln kann, dass, dass auch die adoptierten und nicht adoptierten Kinder gleichberechtigt werden. Muss ich irgendwann mal einen Rechtsanwalt mehr aufsuchen und mich da beraten lassen, weil das muss man irgendwie dann so regeln, weil die adoptierten Kinder sind ja nicht mehr verwandt mit mir und würden wieder anders steuerlich berechnet werden. Und so würde ich lieber allen Kindern gleichzeitig was geben, anstatt jetzt da den, nur den, den Leuten, die jetzt nicht adoptiert worden sind, da zu unterstützen. Also da muss ich mir nur rechtlich dann mal einholen, was, was man da genau festlegen muss oder kann oder wie das dann funktioniert. Oder eben eine Stiftung.
Ja, das wäre natürlich die sinnvollste Geschichte.
Genau, Stiftung und dann, bekommt er jetzt mein Geburtstag dann 3,50 Euro oder sowas. Das, da können Sie für mich dann eine Kerze anzünden.
Also ich habe da jetzt rausgehört, dass es auch nicht adoptierte Kinder gibt, genau.
Genau, das ist halt der Unterschied, weil die sind jetzt nur erbberechtigt, könnten mich auch pflichtteilmäßig beklagen und alles Mögliche machen. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, also rechtsanwaltstechnisch bin ich da. Aber ich, den Gedanken machen wir jeden Tag eigentlich, ja, wie man das jetzt klären kann. Ja.
Danke für die offene Antwort.
Gerne. Das ist ja auch ein wichtiges Thema.
Das ist eine sehr, sehr persönliche Frage und da denke ich immer, kann man sie so stellen oder kann man sie nicht so stellen?
Nee, das ist ja das ist nachvollziehbar. Und das ist ja auch dann, dass man halt dann allen Kindern gerecht wird. Ich möchte es einfach so verteilen, dass es einfach dann was überbleibt. Reich bin ich jetzt auch nicht, aber ich habe viele Ostereier zum Beispiel. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich noch in den Griff bekommen muss, bevor ich dann in die ewigen Jagdgründe hinübergehe.
Wir danken dir, Max, ganz herzlich für das ehrliche und sehr offene Gespräch.
Gerne.
Und wir wünschen dir und deiner großen Familie, Patchwork-Familie, von Herzen alles erdenklich Gute.
Dankeschön.
Und wir freuen uns, wenn wir in unregelmäßigen Kontakt bleiben könnten. Vielleicht auch mal zu einer späteren Sendung, wenn die Kinder noch ein bisschen größer, älter sind.
Ja, von mir sehr gerne.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Immer wieder. Bitteschön.
Lora München auf der 92.4.
Und das war sie auch schon wieder. Unsere 1135. Sendung Queer Uferlos. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Günther Bauer von der Technik hier bei LoRa 92.4 München. Ebenso bedanke ich mich bei Konstantin Jahn und Esther Lärmer, mit denen ich in angenehmer Zusammenarbeit das Gespräch führen konnte. Und selbstverständlich geht unser besonderer Dank an Max, der uns einen sehr intimen und privaten Einblick in sein Leben sowie in seine 35-fache Vaterschaft gegeben hat. Wer von euch Fragen zum Thema hat, der kann uns gern per Mail über info@queeruferlos.de anschreiben. Wir leiten diese Fragen dann an Max weiter, die er euch beantworten wird und geben euch diese Antworten zurück. Außerdem danke ich allen HörerInnen inklusive meiner Schwiegermutter fürs Zuhören und fürs Interesse an der heutigen Sendung. Queer Uferlos hört ihr nächste Woche wieder am 18. Juli 2024 auf den vertrauten Kanälen. Analog über 92.4 UKW und per Livestream über queeruferlos.de. In der nächsten Woche begrüßt euch Karin Uecker und sie berichtet über die Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum der Abschaffung des Paragraphen 175 und stellt euch das dazugehörige Buch vor. Das Buch ist unter dem Titel »Mit euren Spuren« erschienen. Hört rein, es wird interessant. Zum Schluss noch der Song »Liebe ohne Leiden« von dem unvergessenen Udo Jürgens. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, euch bald wieder eine neue Sendung zu präsentieren.